246. Kapitel Tod 1 Rechtzeitige Vorkehrungen. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Psalm 90, Vers 12. Merle und Anita gingen nebeneinander her, als Anita plötzlich entsetzt ausrief: Schau mal, Merle, dort liegt etwas auf dem Boden. Anita ging schnellen Schrittes auf dieses Etwas zu, das ein paar Meter vor ihnen in der Wiese lag. Oh je, das ist ja ein toter Vogel. Anita bückte sich, um den Vogel genauer zu betrachten, während Merle bemerkte: Der ist schon ganz starr. Ich kenne das von meinem Meerschweinchen, das ich einmal hatte. Menschen und Tiere, die sterben, sind zuerst weich, dann erstarren sie und am Ende werden sie wieder weich. Wenn sie hart sind, nennt man das Totenstarre. Anita nahm einen kleinen Ast und stupste den Vogel an. Du hast recht, er ist ganz hart. Merle war richtig stolz, dass sie sich so gut auskannte. Siehst du, ich habe es ja gesagt. Und seit wann, glaubst du, ist er tot? Fragte Anita ihre Freundin. Das war eine Frage zu viel. Anita, ich bin doch keine Papalogin. Erheitert trotz des Todesfalls meinte Anita, ich weiß zwar nicht, wie das Wort richtig heißt, aber Papalogin ganz sicher nicht. Aber Spaß beiseite. Was machen wir jetzt mit dem Vogel? Sollen wir dieses arme Geschöpf einfach hier liegen lassen? Anita stand wieder auf und betrachtete das tote Federvieh von weiter oben. Wir können ihn unmöglich hier liegen lassen. Es ist nicht schön, einsam und verlassen in einer Wiese neben dem Gehsteig zu liegen, während alle, die vorbeigehen, ihn beobachten können. Wir nehmen ihn mit in die Jugendstunde. Hast du ein Taschentuch dabei? Merle hatte eins. Sie wickelten den Vogel vorsichtig hinein und gingen in die Jugendstunde. Markus entdeckte sofort, dass Anita etwas in der Hand hielt. Was hast du denn da für Federn eingewickelt? Erkundigte er sich, woraufhin Bernhard entzückt schrie: Da hängt ja noch ein ganzer Vogel an den Federn. Zeig mal her, ich habe auch schon einmal einen toten Vogel gefunden. Und was hast du dann mit ihm gemacht? Erkundigte sich Anita. Ich habe ihn vergraben. Paula, können wir diesen Vogel nicht in deinem Garten beerdigen? Paula war einverstanden. Gut, wir können unser heutiges Thema auf nächste Woche verschieben, aber wenn wir ihn schon beerdigen, dann sollten wir uns gemeinsam überlegen, wie wir die Beerdigung gut vorbereiten und durchführen können. Es soll die schönste Vogelbeerdigung werden, die es je gegeben hat. Die Kinder waren voller Tatendrang. Also, Paula, was braucht es für eine gelungene Beerdigung? Sag bitte schnell, wir wollen keine Zeit verlieren. Ein Leichnam sollte doch ruckzuck unter die Erde, erklärte Oliver. Da fängt die Problematik schon einmal an, erklärte Paula betont ruhig. Das Thema Beerdigungsvorbereitung löst meistens Stress aus, weil sich niemand rechtzeitig mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Wer mag schon darüber nachdenken, was es zu tun gibt, wenn jemand stirbt? In unserem Fall ist es recht einfach, denn für den Vogel müssen wir lediglich einen hübschen Platz im Garten suchen, ein Loch graben, das Tier hineinlegen und, nachdem er mit Erde zugedeckt wurde, das Grab mit hübschen Blumen schmücken. Bei einem Menschen hingegen ist die Sache schon komplizierter. Aber es handelt sich hier um einen Vogel, Paula. Somit können wir die Sache unverzüglich angehen und schnell über die Bühne bringen, erwiderte Oliver ungeduldig. Du hast recht, das könnten wir, Oliver. Aber ich würde lieber die Chance nützen, euch schon in euren jungen Jahren wichtige Gedanken zu diesem Thema mitzugeben, bevor wir zur Tat schreiten. Oh, ich verstehe, meinte Oliver und setzte sich wieder hin. Ich bin ganz Ohr. Sehr schön. Also, was denkt ihr, braucht es für eine Beerdigung? Fragte Paula in die Runde. Eine Leiche, bemerkte Bernhard richtig. Natürlich, Paula nickte lächelnd in seine Richtung. Was noch? Ein Grab. Richtig, Olli, ein Grab. Und wer organisiert das Grab? Der Totengräber. Nein, Anita, nicht der Totengräber, sondern der Bestatter. Wenn jemand gestorben ist, sollte man mit einem Bestatter in Kontakt treten. Wenn der Tod der Person zuvor bereits absehbar war, wie zum Beispiel bei der Mutter meiner Freundin, die schon länger ganz schwer krank war, kann man auch bereits im Vorfeld den Bestatter anrufen, für den man sich entschieden hat. In der Regel ist es der Bestatter desselben Ortes, wo die Beerdigung stattfinden soll. Dieser kennt sich gut aus, vor allem was den üblichen Ablauf betrifft. Hat man einen guten Bestatter, zeigt sich dieser auch gerne von seiner flexiblen Seite, sodass man bei der Beerdigung viel Persönliches mit einbringen darf. Ist dem nicht so, sollte man sich besser einen anderen Bestatter suchen. In der Regel sind sie aber alle sehr freundlich und zuvorkommend. Allerdings sollte einem bewusst sein, dass die Bestattung eines Menschen ziemlich teuer ist. »Die verdienen Geld damit, dass sie dabei helfen, Menschen einzugraben?«, fragte Moritz bestürzt. »Na klar, wieso denn nicht?«, antwortete Markus. »Wir können froh sein, dass es diese Dienstleistung gibt, sonst würden die Menschen anfangen, ihre Familienangehörigen in ihren eigenen Gärten zu vergraben.« »Aber einen Bestatter aufzusuchen ist bestimmt nicht lustig«, erklärte Merl. »Ganz recht, Merl«, antwortete Paula, »und gerade deshalb sollte man sich gründlich darauf vorbereiten. Es ist nicht klug, zum Bestatter zu gehen, wenn man völlig außer sich ist und vor Trauer kaum klar denken kann. Es braucht doch einiges an Planung, damit die Beerdigung vonstatten gehen kann, weshalb es weise ist, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten und seine nächsten Angehörigen darüber zu informieren.« »Was braucht es denn alles, damit der Bestatter sagt, so, jetzt ist alles erledigt, jetzt kann Person X beerdigt werden?« »Er wird sich ja kaum für seine Telefonnummer interessieren.« Anita schien sehr interessiert. »Wartet bitte kurz, ich muss etwas holen.« Paula stand auf und kam wenige Augenblicke später mit einem Mäppchen zurück, in dem sie verschiedene Unterlagen aufbewahrte. Sie blätterte zu einer bestimmten Seite. »Nur schon für das Aufnahmegespräch braucht unser Bestatter die Angaben über den Verstorbenen, Geburts- und Sterbedatum und Ort, Konfession, Familienstand, letzte Wohnadresse, dann die Daten des Auftraggebers, wie die Anschrift oder die Telefonnummer, die Grabnummer, falls ein Grab reserviert wurde, die Sozialversicherungsnummer und die Angabe der Pensionsversicherungsanstalt. Dann brauchen Sie ein Foto für die Parte oder Andenkenbilder. Falls vorhanden, eine Versicherungspolice und Kleider für den Verstorbenen oder die Verstorbene.« Paula hielt beim Lesen inne und sah in viele überraschte Kindergesichter. »Das ist ja voll kompliziert«, rief Conny aus. »Ja, das ist es, aber es kommt noch mehr, hört gut zu. Für die Sterbeurkunde braucht man die Geburtsurkunde, Taufschein, bei Verheirateten die Heiratsurkunde, Trauungsschein, den Staatsbürgerschaftsnachweis, den Meldezettel mit der gültigen Adresse des letzten Hauptwohnsitzes, bei Geschiedenen das Scheidungsurteil und bei Verwitweten die Sterbeurkunde des oder der Verstorbenen. Und zur Verlassenschaftsabhandlung steht bei mir, nach jedem Todesfall wird ein Verlassenschaftsverfahren eingeleitet. Das zuständige Gericht wird vom Standesamt automatisch verständigt und bestellt den nach Wohnort und Sterbedatum zuständigen Notar zum Gerichtskommissär. In dringenden Fällen kann der Notar von den Erben selbst aufgesucht werden. Ansonsten werden die Hinterbliebenen vom Notar zur Todfallsaufnahme bestellt. Mitzubringen sind die Personaldokumente, sämtliche Rechnungen über die Bestattungskosten, zum Beispiel die Rechnung der Bestattung, aber auch zum Beispiel Blumen, Totenmahl, Friedhofsgebühren. Die Kosten eines Grabmals, Kosten, die durch die letzte Krankheit verursacht wurden und so weiter. Weiters müssen Name, Beschäftigung und Alter der nächsten Angehörigen angegeben und, falls vorhanden, ein Testament vorgelegt werden. »Da braucht es aber sehr viel dazu, meinen Menschen zu begraben«, stellte Bernhard staunend fest. Paula nickte und sagte, »Allerdings, und ich bin noch nicht einmal fertig. Hier steht noch eine Liste, bei der es um alle Verträge geht, die man abgeschlossen hat und die aufgelöst werden müssen, falls niemand mehr da ist, den diese Verträge noch betreffen. Dazu gehören Rundfunk- und Fernsehbewilligung, Telefonanschluss, Strom- und oder Gasbezug, Abonnements, Mitgliedschaften bei Vereinen und Organisationen, Mietverträge, Bankkonto, Daueraufträge, Kfz-Zulassung. Wenn das auf den Verstorbenen zugelassene Fahrzeug vom Erben weiter benutzt werden soll, so ist darauf zu achten, dass das Kfz laut Kennzeichen vom Notar in den Einantwortungsbeschluss aufgenommen wird. Abmeldung eines Zweitwohnsitzes. Die Abmeldung des Hauptwohnsitzes erfolgt automatisch durch das Standesamt. Zur Auflösung der Verträge ist die Kopie einer Sterbeurkunde vorzulegen. Jetzt staunt ihr erst recht, nicht wahr? Die Kinder nickten heftig. Und genau deshalb ist es gut, wenn man sich rechtzeitig Gedanken übers Ableben macht. Aus drei Gründen ist es wichtig. Erstens ist es wichtig, weil wir Menschen nach Eintreten des Todes keine Möglichkeit mehr haben, zu Gott umzukehren. Wer Gottes Friedensangebot zu Lebzeiten ablehnte, kann das nie wieder nachholen. Jeder Mensch braucht Gottes Vergebung, um in den Himmel zu kommen. Darüber werde ich nachher noch mehr sagen. Zweitens ist es wichtig, daran zu denken, dass eine Beerdigung in der Regel viel Geld kostet. Wer bezahlt das? Ein Todesfall hat schon einige in eine finanzielle Notlage gebracht. Will man das? Und drittens ist es klug, wenn man für den Fall der Fälle alles gut organisiert hat. Gott weiß, wann wir sterben müssen, aber wir nicht. Es könnte sein, dass wir den morgigen Tag nicht mehr erleben. Schon für viele war das Leben früher aus, als sie erwartet hatten. Und deshalb ist es gut, wenn man Vorkehrungen trifft und sich die Frage stellt, wie soll meine oder unsere Beerdigung ablaufen? Das ist ja ganz schön krass, erklärte Moritz. Sollten wir somit unsere eigene Beerdigung vorbereiten? In unserem Alter? Wieso nicht? Auf das wollte ich hinaus. Es macht doch Sinn, wenn man sich Gedanken über das Unvermeidliche macht. Für Christen sollte der Gedanken an den Tod keine Lähmung verursachen, sondern eine Art Vorfreude. Wobei diese Vorfreude meistens erst mit den Jahren kommt, wenn man sich immer sicherer wird, dass auf das Leben hier auf der Welt etwas Besseres folgt. Dass euch Kindern das Ganze komisch vorkommt, kann ich gut verstehen. Aber egal in welchem Alter man ist, es fordert jeden heraus, über seine Vergänglichkeit nachzudenken. Du hast es bereits gemacht, stimmt's? Paula sah Ellie an und wusste im ersten Moment nicht, wie sie auf diese Idee gekommen war. Doch dann bemerkte sie, dass diese nur stumm auf das Mäppchen in ihrer Hand zeigte und erwiderte, »Ja, Ellie, ich habe bereits nachgedacht. Alles, was ich zusammengesucht habe, liegt griffbereit hier in diesem Mäppchen, falls ich überraschend sterben sollte. Was hast du denn außer der Liste vom Bestatter noch aufbewahrt?« »Hier auf der vordersten Seite habe ich ein hübsches Deckblatt, damit das Mäppchen nicht so abschreckend wirkt. Auf der zweiten Seite habe ich die Notfallnummern von Polizei, Rettung und Feuerwehr, aber auch alle aktuellen Nummern der wichtigsten Familienangehörigen. Auch die Nummer des Bestatters steht dort und die des Krankenhauses, denn vielleicht sterbe ich ja dort. Auf der nächsten Seite sind die Informationen zusammengefasst, die ich euch vorgelesen habe. Und dahinter sind die Dokumente der Reihe nach abgelegt. Es spielt ja im Grunde keine Rolle, wo man seine Dokumente aufbewahrt, also weshalb nicht gleich dort. Hinter den Dokumenten befindet sich eine Adressliste mit den Namen der Personen, die eine Pate erhalten sollen. Was ist das? Unterbrach sie Conny. Eine Pate ist ein Schreiben, das darüber informiert, dass jemand gestorben ist. In der Regel beinhaltet sie hierzulande den Namen des neulich Verstorbenen, das Sterbedatum, die Namen der Hinterbliebenen, wo und wann die Beerdigung stattfinden wird, sowie einen Bibelvers oder einen Spruch. »Ah«, hörte man Martina plötzlich sagen. Diesen Vers oder Spruch könnte man sich ja wirklich leicht rechtzeitig aussuchen. Ich würde meinen Lieblingsvers nehmen. Paula freut sich. Siehst du? Um genau das geht es doch. Teile ihn deinen Eltern mit. Sie werden vielleicht etwas überrascht sein, aber falls dir etwas zustößt, was wir natürlich nicht hoffen, dann müssten sie sich bereits um einen Punkt weniger Gedanken machen. Sie hätten etwas in der Hand, das du dir selbst gewünscht hast. Das würde die Party gleich viel persönlicher werden lassen. Wenn man dann noch weiß, welche Lieder bei der Beerdigung gespielt und welche Fotos gezeigt werden sollen, wird es immer leichter für diejenigen, die, benommen von ihrer Trauer, alles organisieren müssen. »Hast du deine Pate schon vorbereitet?«, fragte Bernhard überrascht. Paula lächelte, als sie die entsprechende Seite aufschlug und ihm zeigte. »Hier ist sie.« »Aber das Sterbedatum fehlt«, bemerkte Oliver grinsend. »Ist ja logisch«, rief Anita entrüstet. »Und wie viele Personen bekommen deine Pate zugeschickt?«, fragte Martina. »Einige.« Paula zeigte ihr die Liste. »Ich habe sogar dazu geschrieben, von wo ich sie kenne, falls Karl und ich gleichzeitig zu gehen, also sprich zu sterben hätten. Seht ihr, ich habe Unterteilungen gemacht. Wer ist ein Familienangehöriger? Wer geht in unsere Gemeinde? Wer ist mit uns befreundet? Beziehungsweise bei wem handelt es sich schlicht um Nachbarn oder entfernte Bekannte?« »Und wie oft aktualisierst du diese Liste?«, erkundigte sich Markus. »Alle paar Jahre.« »Aber du hast noch weitere Seiten in deinem Mäppchen, kann das sein?« »Das hast du gut erkannt, Ellie. Hier hinten habe ich noch aufgeschrieben, wie ich mir den Ablauf meiner Beerdigung vorstelle. Ich habe die Lieder ausgewählt und habe noch den einen oder anderen Extrawunsch festgehalten, wie zum Beispiel, wer die Gedenkfeier halten soll und dass zu meiner Beerdigung die Leute nicht in schwarzer Kleidung kommen müssen, denn schließlich habe ich das Ziel des Lebens erreicht und bin dort, wo ich als Kind Gottes hingehöre. Es gibt mehr Grund zum Jubeln als zum Trauern.« »Und was hast du noch für Extrawünsche?« Paula überlegte kurz und antwortete daraufhin: Das sage ich euch nicht. Ich will euch nicht beeinflussen. Ihr sollt ganz für euch allein überlegen, was für euch wichtig ist. Es gibt kein richtig oder falsch. Jeder Mensch ist anders. Wichtig ist, dass es nicht allzu lange dauert, da einige Menschen Beerdigungen nicht vertragen und viele Trauergäste oftmals lange stehen müssen, weil es nicht genügend Sitzplätze gibt. An sie sollte man auch denken. Was ich zum Abschluss noch erwähnen möchte, ist, dass ich auch einen Lebenslauf verfasst habe. Mir fällt es leichter, ihn niederzuschreiben als meinen Angehörigen. Und wenn ich ihn selbst schreibe, weiß ich auch, dass all die Dinge erwähnt werden, die mir persönlich wichtig sind. Zudem hilft einem das Verfassen eines Lebenslaufs dazu, dankbar zu sein. Muss denn ein Lebenslauf vorgelesen werden? Fragte Oliver. Nein, das muss er nicht, erwiderte Paula. Bei mir wäre es ohnehin sehr kurz. Oliver, es gibt auch Personen, die uralt werden und es dennoch nicht wollen, dass man erzählt, wie ihr Leben verlaufen ist. Leider gibt es erwachsene Menschen, die aus ihrem Leben nicht viel gemacht haben. Sie hätten an den Bibelvers in Psalm 90, Vers 2 denken sollen. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Versteht ihr diesen Vers jetzt besser? Ja, er bedeutet, dass wir uns gut vorbereiten sollen. Wir sollen weise sein und unsere Zeit auf der Welt gut nützen. Steht nicht außerdem in der Bibel, dass das Leben wie ein Hauch ist und für jeden schnell vorbeigeht? Ja, Anita, im Psalm 39, 6 steht, meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Und im Psalm 144, 4 steht, der Mensch ist wie ein Hauch, die Tage seines Lebens gleichen einem Schatten, der vorüberzieht.